Campus Radio Dresden und Kino im Kasten über das Filmfestival Dresden.
Hallihallo, wir sitzen jetzt im Thalia, deswegen wundert euch nicht, falls man hört, dass es im Hintergrund etwas lauter ist. Wir haben uns vorhin den internationalen Wettbewerb 3 angeguckt in der Schauburg und wollen jetzt über unsere Highlights davon reden. Ja, was war denn dein Highlight, Philipp?
Ich glaube, wir hatten ja ganz ähnliche Highlights. Es waren jetzt insgesamt fünf Filme nur tatsächlich. Hat sich trotzdem deutlich länger angefühlt. Ich würde einfach mit dem ersten direkt anfangen. Das ist von der Gruppe Total Refusal, die auch dieses Jahr eine Art Performance machen. Die haben sich so
eine Gaming Live Lecture.
Eine Gaming Live Lecture, ja. Das kann man sich am Samstag zweimal angucken. Genau, die spielen mit GTA 5 und stellen dort Filme nach oder dann inszenieren innerhalb von GTA 5 Geschichten, wenn man das so nennen kann. Hat mich ein bisschen an mich selber erinnert. Ich habe das früher auch gemacht. Also halt so, man konnte früher bei GTA 4 am Computer so Filme drehen. Das habe ich dann irgendwie auch so mit 13 oder so gemacht.
Wer hat das nicht gemacht?
Ja, hatte ich. Weil ich habe es nicht gespielt.
Also nicht mit GTA, aber mit anderen Spielen, wo das, also es ist ja ein klassisches Ding bei Spielen, dass du da auch meistens so einen Modus hast, wo du irgendwie selber filmisch aktiv sein kannst. Hat man selber so ein bisschen gespielt. Deswegen, so eine Sache, die ich mich auch gefragt habe, da gibt's halt auch zig Filme, die so in dieser GTA-Engine auf YouTube und so landen. Und die haben halt alle richtig gute Qualität. Ich glaube, wenn einfach mehr Sachen davon einfach mal bei so Festivals eingereicht werden würden, dann hätte man viel mehr von solchen Filmen, aber ja. Anscheinend, wahrscheinlich machen es einfach gar nicht so viele.
Ich habe damals auch so ein paar Leute konsumiert und das waren wirklich fast schon richtige Spielfilme. Die haben das natürlich nochmal postproduziert und so, wahnsinnig aufwendig. Total Refusal war jetzt der Film, etwas absurd wirkend. Ein Mann
namens Edgar
fährt durch Los Santos, ist es ja, ne? Also quasi nachgestelltes Los Angeles, in seinem Auto und fährt alle möglichen Strecken ab, schaut Leuten in die Gärten, wie sie dort stumm stehen, nicht interagieren und fährt so von Station zu Station. Genau, fährt dann auch zum Beispiel an einen Spielplatz oder andere Orte, die man sonst irgendwie eher so mit, ja, Kindern assoziieren würde. Der Film heißt nämlich auch Kinderfilm. Mir ist aber erst danach so wirklich klar geworden, was es eigentlich damit auf sich hat. Denn das einschneidende Erlebnis dieses Films war plötzlich, es wurde immer untertitelt, weil wirkliche Dialoge gab es nicht, als er dann einen gelben Schulbus erblickt hat und plötzlich völlig durchgedreht ist und diesem Schulbus hinterhergefahren ist.
Man muss dazu sagen, dass am Anfang schon eingeblendet wurde, dass Edgar etwas sucht und er weiß nicht, was er sucht und dass er die ganze Zeit versucht herauszufinden, was fehlt. Und das war quasi so die Hauptstory, mit der er so durch die Gegend gefahren ist und das versucht hat. Und dann kam die Schulbusszene. Ja.
Ja, und der Film wurde dann irgendwie mit der Zeit immer, ich würde sagen, gegen Ende dann immer absurder. Irgendwann betritt er dann, fährt er dann mit diesem Schulbus, in den er eingestiegen ist, zum Wasser, springt ins Wasser und plötzlich verändert sich alles, wirkt wie so eine Art Traumsequenz, wo alles irgendwie miteinander sich vermischt. 2001, der Film von Stanley Kubrick, wird anscheinend auch noch irgendwie darauf angespielt, meintest du, Herr Olli?
Na, also quasi diese Traumsequenz hat mich halt an diese Singularität bei 2001 erinnert, wo er dann so ein Erlebnis hat, auf jeden Fall, ja.
Ja, genau. Dann kommt plötzlich etwas ganz Interessantes. Plötzlich tauchen Babys und Kinder auf. Das war für mich eigentlich auch erstmal nicht irritierend, bis ich dann im Nachgang nochmal nachgelesen habe und reflektiert habe. Du wolltest gerade was sagen, Onni?
Ja, diese Babys, die irgendwelche Hanteln bedient haben, fand ich schon ein bisschen so muscle-pumpende Babys, war schon ein bisschen weird.
Nee, das war schon alles, wie gesagt, sehr skurril, wirkte alles irgendwie sehr wie so ein komischer Albtraum, alles sehr farbenfroh und ja, wurde viel gecheatet auf jeden Fall.
Ja, es sah ein bisschen aus wie so ein Fiebertraum. Es gab ganz viele Überlagerungen und die Musik ist total angeschwellt. Ich fand die Musik übrigens sehr gut in dem ganzen Kurzfilm, habe ich mir aufgeschrieben, Musik Ausrufezeichen, die dann immer rhythmischer wird und dann tanzen die Figuren und ja, wie Philipp meinte, wir haben währenddessen nicht gecheckt oder ich habe es auch nicht verstanden, was jetzt fehlt und was Edgar sucht.
Ich hatte zwischendurch gedacht, ihm fehlt ÖPNV.
Und deswegen freut er sich so über den Schulbus.
Ja, weil er auch die ganze Zeit in seinem Auto rumfährt und dann, als er in diesen Schulbus einsteigt, kommt ja auch irgendwie, dass ihm auffällt, dass er einfach sehr viel Zeit in seinem Auto bisher verbracht hat.
Das war auch ein bisschen random, einfach so dieser Fakt.
Auto seit langer Zeit nicht mehr verlassen. Und ich dachte, das fehlt ihm einfach, vielleicht so ein bisschen menschlicher Kontakt mal, vielleicht mal aus dem Auto aussteigen und mal auf die Leute zugehen und sich nicht immer nur in ihren Gärten beobachten. Das war halt so meine offensichtliche, ne?
Meine Lieblingsszene war auf jeden Fall, wo er mit dem Auto an so einen Spielplatz fährt und sich einfach die spielenden Leute da anguckt, was halt so absurd wirkte, weil ich auch die ganze Zeit bei dem Film dachte, wie würde dieser Film wirken, wenn du das in echt nachstellst? Und das wäre so komisch irgendwie, wenn ein Spanner vorbeifährt.
Aber das ist eigentlich auch krass, weil im Endeffekt hat er ja nur Erwachsene angestarrt, weil auch auf dem Spielplatz waren keine Kinder, aber mir ist es auch nicht aufgefallen. Ich war die ganze Zeit irgendwie abgelenkt von den Hunden und habe gedacht, vielleicht braucht er ein Haustier. Und der Clou war quasi am Ende, haben wir nachgelesen, dass in Spielfilmen wie GTA Kinder ausgelassen werden, weil, ich denke mal, Gewalt an Kindern halt nicht stattfinden darf. Und das war quasi das Thema von diesem Kurzfilm, dass Kinder da nicht stattfinden und dass das ist, was fehlt, weil die Spielplätze natürlich auch leer waren und am Ende fährt er auch mit den Autos, fahren so Autos auf die Spielplätze. Ja, das haben wir nur nicht ganz direkt verstanden und ich müsste dazu oder würde jetzt auch nochmal ergänzen, dass der ganze Block ein Thema hatte und das Thema war Lücken im System. Und die Lücke da bei GTA waren eben diese Kinder und alle weiteren Filme standen auch unter dem Thema Lücken. Genau.
Total Refusal macht noch zwei, wie du ja sagtest, Lecture, Video Game Performance.
Gaming Live Lecture.
Genau, ja.
Dann würde ich jetzt mal überleiten zum nächsten Film. Eine brasilianisch-portugiesische Produktion namens Rinha, ich kann das nicht so schön rollen. Ich habe mir aufgeschrieben, dass das übersetzt Gefecht bedeutet. Und der Film ist von Rita M. Pestana und eigentlich noch einer zweiten Person, die hier jetzt nicht aufgeführt ist. Und in dem Film geht es um eine Frau, eine erwachsene Frau, die sich um ihren Vater kümmern muss, der offensichtlich Alkoholiker ist oder irgendwie ein Alkoholproblem hat. Und es fängt quasi damit an, dass sie einen Huhn oder einen Hahn versorgt und ganz fürsorglich seine Wunden pflegt und dann quasi geht es über zu ihrem Vater, der betrunken irgendwo rumläuft und sie ihn auch pflegen muss. Und ich fand bei dem Film einfach sehr krass, dass die schauspielerische Leistung, weil man diese ganze angestaute Wut, Trauer, vielleicht auch Verzweiflung und Sorgen, dieses Gemisch an negativen Gefühlen, was diese Bindung zu ihrem Vater auslöst, das hat man ihr sehr gut angesehen. Das hat sie sehr gut gespielt und dann begleitet man sie so ein bisschen bei einem Tag, wo sie früh aufsteht und dann sich ins Taxi setzt. Ich glaube, sie hat doch einfach den Job von ihrem Vater übernommen, weil der den nicht mehr ausüben kann, der eigentlich Taxifahrer ist. Und fährt dann Taxi, um wahrscheinlich einfach Geld zu verdienen für die Familie. Und zwischendurch ruft sie die ganze Zeit quasi ihren Vater an, weil sie sich Sorgen macht, er geht nicht ran. Das heißt, diese Ängste da spielen auch noch mit. Und auch spannend fand ich die Szene, dass sie angesprochen wird von irgendeinem Typ, der sie offensichtlich auf ein Date irgendwie ausführen will und ja.
Regel halt, ne? Also das war, sie stand da ja, also ist ja normal bei Taxi-Kollegen, man steht halt da in einer Reihe, wartet halt auf die nächsten Kunden und dann kam der eine halt vorbei und der wusste halt auch, dass das eigentlich das Auto von Clemente oder wie hieß der? Clemente und so dann angenommen hat.
Ja, was ich noch sagen wollte zu dem Typ, der sie dann angesprochen hat und auf ein Date quasi ausgehen wollte, hat er auch geschrieben, ja, wenn du ein Bier trinken willst. Und dann hat sie die ganze Zeit gesagt, hat jetzt nicht wirklich zugesagt und hat ihn dann so ein bisschen abgewimmelt. Und als er weg war, hat man so gut in ihrem Gesicht gesehen, dass sie natürlich nicht mit ihm auf ein Bier trinken geht, weil das Thema Alkohol halt eine Ader trifft. Und dann ist quasi fährt sie nach einem langen Tag irgendwie nach Hause, fährt zwischendurch noch eine Frau, die offensichtlich irgendwie nervös ist und die einfach nur im Taxi rumfahren will, fährt sie rum, dann fährt sie nach Hause, sucht ihren Vater, findet den auch da nicht und dann findet ein Hahnkampf noch statt, was ich sehr im ersten Moment irgendwie schockierend fand, dass das gefilmt wurde und gezeigt wurde, weil es ein echter Hahnkampf ist, klar, das passiert, aber ja, und dann kommt ihr Vater in der allerletzten Szene noch raus und sie steigt in ein Auto und fährt einfach weg und da läuft ein sehr krasser Monolog von ihr eigentlich drüber, wie sie sich quasi von diesem Leben und von dieser Bindung zu ihm verabschiedet, wo der Regisseur oder einer der Produzenten auch darauf angesprochen wurde, dass dieser Monolog oder dieser Text Leuten sehr krass aufgefallen ist und sehr krass aus der Seele spricht und wie man denn die Worte dafür findet. Und er hat dann erklärt, dass die Geschichte eben auch verwoben ist mit der echten Geschichte der Darstellerin, der Rita, die da auch mit dran gearbeitet hat, dass sie dazu einen persönlichen Bezug hat. Also es war ein sehr persönlicher Film. Und zusätzlich dazu haben sie noch Interviews geführt mit weiblichen Personen, die in einer ähnlichen Lage sind. Egal, ob das jetzt ältere Personen sind, die abhängig von irgendwas sind oder halt aus Krankheitsgründen gepflegt werden müssen. Und ja, auch das ganze Thema, der Druck von Familien, dass weibliche Personen die Care-Arbeit übernehmen und eben dann immer in so Pflegerollen schlüpfen, obwohl sie trotzdem noch normal arbeiten gehen oder dafür ja nicht bezahlt werden und dass das einfach so ein normaler Erwartungsdruck von der Gesellschaft ist, das fand ich einfach sehr spannend und ich fand den Film sehr intim, sehr berührend. Das war auch alles super nah gefilmt. Also man war irgendwie sehr intim auch in dem Film, in ihren Emotionen. Das waren eigentlich fast ausschließlich ihr Gesicht. Und also sehr so von der Größe her, von dem Ausschnitt her war, dass so das ein Gesicht reingepasst hat. Und deswegen hat man die Emotionen sehr, sehr doll wahrnehmen können beim Schauen. Und das Thema Gefecht und der Hahnenkampf hat ja quasi einfach ihr innerliches Gefecht mit der Situation auch sehr gut dargestellt. Also es war eine sehr runde Inszenierung zu dem Thema, würde ich sagen, und sehr bewegend. Wie fandet ihr den?
Also der war auf jeden Fall wunderschön anzusehen. Ich fand besonders schön diese Szene, wo du eine Taxifahrt von innen aus dem Auto gefilmt worden ist und man den Rückspiegel quasi mitten im Bild hatte und das aber alles so leicht unscharf war, so dass du den Hintergrund, was draußen auf der Straße passiert, und aber mitten im Bild den Spiegel hattest. Also das ging auch gefühlt irgendwie eine halbe Minute oder so. Also ich fand das hypnotisch, einfach da so schön zuzugucken, wie dann noch dahinter irgendein Gespräch oder so stattfindet. Also das sind so diese wunderschönen Momente in dem Film.
Ja. Nee, also es ist ein total poetischer Film. Ich fand toll abgefilmt, also wunderschöne Kameraeinstellung. Olli will noch was sagen.
Und witzig fand ich auch nach der Szene, wo sie ihren Vater halt im Suff ins Bett bringt und er dann einfach sofort anfängt zu schnarchen, dass quasi direkt der Audioschnitt rüber ist zum Hahngockel, der dann morgens die Leute wieder weckt. Also so schläfst halt mit so einem beschissenen Geräusch ein und wirst mit so einem nervigen Geräusch direkt wieder geweckt.
Man hat dir das ja auch total angesehen. Also ich hoffe, das war vielleicht nicht echt. Ich möchte sie jetzt auch nicht beleidigen, aber sie sah sehr mitgenommen aus. Sie hatte sehr, sehr tiefe Augenringe. Und das erklärt, also man hat ja auch gesehen, dass sie sehr schlecht schläft, dann irgendwie mal die 2 Minuten eigentlich nur auf einen Klo gehen will, um sich zu entspannen, sich den Nacken zu massieren und dann kommt schon wieder die nächste Person, hämmert gegen die Tür, weil sie aufs Klo möchte. Also man hatte die ganze Zeit diese Anspannung, die sie in sich trägt und diese Gestresstheit, die ist so gut rübergekommen, dass man selber wirklich mit so einer Anspannung einfach im Kino saß, also mich hat's total eingenommen und ich habe wirklich dahin gestanden und war mit angespannt von dieser Geschichte.
Was wollte ich jetzt noch sagen? Auch wieder die Musik. Auch in diesem Film, ich fand die Musik fast, ich glaube wirklich in jedem Film grandios. Also ich bin von allen Soundtracks wirklich großer Fan gewesen. Und ich weiß, also für mich war das war natürlich ein sehr melancholischer Film. Also er war sehr schwer natürlich, einfach durch die Thematik bedingt. Aber ich musste dann, ich habe irgendwann mal was darüber gelesen. Olli hat das, glaube ich, auch immer auf meinem Handy gesehen, dass ich das nachgeschlagen habe. Also es gibt ja dieses Fado, was ist ja so ein portugiesischer Musikstil, der eigentlich auch sehr von Traurigkeit geprägt ist. Und es gibt diesen Begriff der Saudade im Portugiesischen, was auch so viel eigentlich irgendwie wie Weltschmerz bedeutet. Ich wollte eigentlich irgendwie noch eine Frage dahingehend stellen, aber dadurch, dass es dann sehr viel um die Thematik inhaltlich ging, dachte ich dann, okay, jetzt vielleicht jetzt hier nicht mit Weltschmerz anfangen, irgendwie so, vielleicht jetzt nicht völlig generalisieren, sondern vielleicht schon mal einfach beim Thema bleiben. Deswegen habe ich die Frage dann zurückgesteckt, aber ich dachte mir so, irgendwie dachte ich, das passt vielleicht ganz gut.
Ich habe lustigerweise ja nur aus dem Augenwinkel gesehen, dass du da irgendwas in Wikipedia aufhattest und ich habe erst Suicide gelesen und dachte mir, du findest das alles gerade so anstrengend, dass du dir schon mal durchliest.
Nee, ist Saudade. Aber ja, genau. Das heißt so irgendwie Weltschmerz und irgendwie auch so ein bisschen, man hat etwas verloren. Das ist so ein trauriges, nostalgisches Gefühl. Man hat etwas verloren, man weiß, man bekommt das nicht wieder. Könnte man natürlich hier auch irgendwie reindeuten. Sie hat ja nicht wirklich eine Familie und sie lässt ihre Familie jetzt letztlich auch hinter sich. Vermutlich für immer. Ihr Vater ist ja auch ihr einziger, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon hatten, ihr einziges Familienmitglied, das sie noch hat. Ja.
Genau, das wurde am Ende ja auch nochmal betont von dem Produzent, von dem Regisseur, dass die Story halt auch die Realität in der Hinsicht wiederbringen oder wiedergeben soll, dass es eben kein Happy End gibt, weil es das im echten Leben auch nicht gibt. Selbst wenn man sich aus so einer sehr schweren Situation befreit und vielleicht für sich selber eintritt und sagt, ich kann diese Pflege nicht mehr übernehmen, ich kann jetzt nicht irgendwie mein Leben für jemanden hingeben, auch wenn es die einzige Familie ist, dass es selbst dann immer noch ein Verlust bleibt und nie schön ist. Ja, das waren, würde ich sagen, ganz treffende Endworte für diesen Film. Und jetzt gehen wir über zu einem ganz, ganz anderen Film. Olli, möchtest du mal versuchen, den nächsten Film den ZuhörerInnen, so gut es geht, zu beschreiben?
Also ich kann es versuchen, aber ich werde gnadenlos scheitern. Also wir begleiten halt ein kleines philippinisches Mädchen namens Yanni. Genau, der Film heißt Hito von Steven Lopez. Der lief auch letztes Jahr auf der Berlinale in dem Generations-Programm. Und ich weiß nicht, das war einfach für mich so ein abgefucktes, dystopisches, poststrukturalistisches Machwerk. Also es war einfach bunt, quietschig, aber einfach komplett wild. Also ich habe auch nur einzelne Szenen, die mir noch sehr präsent sind, wo sie irgendwie rausgeht alleine und versucht irgendwie einen Fisch zu kaufen bei einem Fischhändler oder einem Angler direkt am Fluss. Und der Fischhändler ignoriert sie aber einfach kommt.
Ich meine, er hatte etwas auf dem, er hatte ja so quasi so Schallschutzkopfhörer da auf dem, er konnte sie nicht hören.
Aber da lief auch Musik drüber.
Ja, genau, dann, ja, okay, dann hat er Musik drauf, er konnte sie definitiv nicht hören. Das hat mich wahnsinnig gemacht, dass sie ihn 20 Mal gerufen hat. Ich denke mir, natürlich kann er ihn nicht hören, weil so,
auch aus der Entfernung. Und dabei, während dieser Szene hat man schon im Hintergrund gesehen, dass irgendwie ein schwebender, ich weiß gar nicht, Hund. Okay, es war ein Hund, danke Charlie.
Ich dachte, du kannst dich nicht mehr erinnern.
Auf so einem Stuhl oder sowas, aber der hat so in der Luft geschwoben und irgendwann spricht der Hund sie irgendwie an und sie wird in so eine andere, ein Ladengeschäft gezogen oder so, in einer anderen Dimension oder so, wo dann zwei Frauen und ein Typ sie begrüßen und aber sie wird auch sofort wieder rausgeschmissen und während sie diese Vision hat, versucht der Fischhändler die ganze Zeit sie anzusprechen mit hier, nimm doch mal meinen Fisch ab hier. Es
hat mich ganz entfernt auch an den Plot von Everything Everywhere All at Once erinnert, weil sie da in den ersten Szenen ja auch so ultra hin und her switcht zwischen der einen Realität und der nächsten und dieses Kind quasi war ja auch total überfordert, hat man ja im Gesicht gesehen und wir waren auch überfordert.
Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, irgendwann gab es diesen Moment, wo sie dann zu Hause mit einem Wels ankommt, und der Wels mit ihr zu sprechen beginnt.
Seewolf wurde es ja die ganze Zeit in der Übersetzung genannt, ne? Ein Seewolf wurde es ja in der Übersetzung, glaube ich, genannt.
Ja, ich glaube, das sind andere Bezeichnungen. Also im Englischen stand ja Catfish und so, also meines Wissens ist das einfach ein Wels. Genau, und der ermöglicht ihr aber dann irgendwie die Chance, die Realität zu erkennen. Es stellt sich nämlich irgendwie raus, dass das alles nur so eine Gehirnwäscheabteilung ist, die versucht irgendwie irgendwas aus ihr rauszubekommen, genau wie sie diesen Wels kennengelernt hat oder so. Es ist einfach,
how much is the fish, sondern where did you buy the fish?
Naja, und dann auch geil die Szene mit ihren Eltern am Essenstisch, die einfach, ja, ich weiß gar nicht mehr diesen schlechten Joke. Der Vater kriegt irgendwie eine Beförderung auf Arbeit oder wird halt dahin berufen und wusste aber nicht wieso und hat sich schon fast ins Hemd gemacht und die Frau macht sich darüber lustig, dass sie dann hätte das sauber machen dürfen und dann lachen die halt absurd lange darüber.
Auch so eine sehr gruselig einnehmende Lache, also es war jetzt nicht so herzliche Lache, es war halt auch fast computermäßig.
Da hat man schon gemerkt, dass in dieser Welt irgendwas nicht stimmen kann, weswegen man ja auch schnell auf diese Gehirnwäsche dann irgendwie umgewechselt ist. Es gab zwischendurch dann auch nochmal so Querschnitte mit, ich schätze, mit irgendwelchen philippinischen Gewaltherrschaft. Also irgendwie Marcos wird ja noch erwähnt. Da bin ich aber auch nicht firm genug in philippinischer Geschichte, aber das war, glaube ich, so ein Diktator irgendwann früher.
Ich habe mir auch nur politische Szene-Fragezeichen aufgeschrieben, weil ich mir dachte, okay, es hat noch irgendeinen politischen Hintergrund, den ich jetzt nicht einfach so zusammenfügen kann.
Ja, ich meine, die Idee von dieser Dystopie wirkte ja auch, das kam ja auch bei dieser Gehirnwäsche-Szene raus, dass sie eigentlich damit glücklich sein soll, was für sie vorherbestimmt ist und so. Und es gibt ja auch diese Szene, wo sie irgendwie eine Maske von sich selber trägt und da lächelnd durch die Gegend läuft, aber darunter eigentlich so ein zerstörtes Gesicht hat und so zusammengeschlagen. Und
ja, sie wird auch immer, also im Laufe des Films hat sie immer mehr Wunden im Gesicht und sieht total fertig aus und man fragt sich auch, woher kommt es, was ist passiert und ja. Also es tut uns leid, falls der Plot jetzt nicht ganz so eindeutig war zum Hören, aber so eindeutig war er auch nicht beim Sehen. Ich würde sagen, ein klassischer Film, den man gesehen haben muss, um es jetzt zu begreifen, weil es war auch unfassbar schnell, unfassbar viel in der Zeit. Also zum Beispiel diese Szene, die Olli jetzt gerade genannt hat mit der Maske, die sie sich aufsetzt von sich selber, das waren kurze Sekundeneinspieler und dann gab's, also man ist die ganze Zeit eigentlich zwischen den Welten hin und her geswitcht, dauerhaft. Immer wieder zurück zu diesem Studio von dieser Gehirnwäsche. Was ja auch eigentlich einfach nur, am Anfang habe ich gedacht, okay, die drehen jetzt einen Film, weil er auch sagt, wir wollen doch einen Film machen und es ist so ein Fotostudio, aber dann sterben die ganze Zeit so auch Leute, da liegen auch schon so tote Menschen drumherum und ich habe, ja.
Ja, zum Glück kam irgendwann dieser Weltsmensch zur Rescue und dann haben die das Gehirnwäschestudio auseinandergenommen und fahren noch in den Sonnenuntergang oder was auch immer, was hatten die in dem Auto? Nee, die haben irgendwas gegessen, ja. Aber der Weltsmensch, den fand ich sehr süß auf jeden Fall. Da will ich mehr von sehen.
Nee, also generell echt cooles Programm. Also es waren, ich weiß gar nicht, was war ihre Ankündigung vorab zu diesem Programm? Ich fand es halt nicht so völlig gepasst. Es sind Menschen, die irgendwie
Lücken im System, das habe ich vorhin schon genannt.
Weiß jetzt nicht zu 100%, ist vielleicht ein bisschen schwierig, das so darunter zu fassen. I don't know.
Also ich fand es schon ganz, also sie meinte ja auch, also die erste Lücke ist ja quasi dieses Kind und die zweite Lücke ist das System, also oder die zweite Lücke war quasi, wie man halt mit so einem Verlust umgeht oder mit genau so einem Thema wie Pflege für Angehörige und das quasi auch eine Lücke im System ist, die ja nicht gedeckt ist. Also wer pflegt dann so einen Fall? Und beim letzten, die Lücke, da hat sie, glaube ich, einfach nur gesagt, die Lücke zwischen Realität und Traum. Also da wird es dann so völlig aufgebrochen, was ist Realität, was ist hier jetzt noch real? Ich glaube,
nennen wir es magischen Realismus. Habe ich mir gerade so ausgedacht, den Begriff. Genau. Ja, die Musik will ich auf jeden Fall auch nochmal. Bei diesem Film bin ich mir gar nicht mehr so sicher, aber in einem Film, da kannte ich sogar die Person, die Musik gemacht hat, Lob auf mich, in einem der beiden Animationsfilme, die wir jetzt gar nicht besprochen haben, die auch ästhetisch toll waren, wahnsinnig schön gezeichnet, aber in ihren Geschichten viel zu hektisch und komplex. Also ich müsste mir den einen auf jeden Fall nochmal angucken. Es ging irgendwie um, ja, lassen wir jetzt mal, aber Sophie Birch hat auf jeden Fall in einem der Filme die Musik gemacht, so eine, ja, Ambient-Musikerin, aber das fand ich interessant. Genau.
Damit kommen wir zum Abschluss. Wir fanden alle drei, glaube ich, dass es ein sehr, sehr starker, guter Block war, der sehr lohnenswert war, sich anzuschauen. Und wir müssen uns jetzt verabschieden, weil für uns geht's jetzt gleich in den nächsten Block. Deswegen.
Fokus Quebec und danach sprechen wir nochmal.
Tschüssi.
Ciao.
Adieu.
Hallihallo. Olli und ich sitzen jetzt gerade im Ibras und haben uns die Bäuche vollgeschlagen, nachdem wir den Fokus Quebec-Block geguckt haben, der zum 18. Mal stattgefunden hat, was anscheinend sehr oft und sehr besonders ist. Er wurde dieses Mal kuratiert von Tam Dan Vu, die auch vor Ort war. Und in dem ganzen Block ging es ein bisschen um spirituelle Reisen und postapokalyptische Sachen, was quasi einen Zusammenhang zu dem Thema Dreaming Utopia im bisschen negativeren Sinne waren. Also es waren jetzt keine so super überpositiven Träume und es ging auch nicht ganz so viel um Träume wie vielleicht in den anderen Blöcken, die wir geguckt haben. Ja, das Konzept war eher ein bisschen hypnotisch. Und Olli, wie hast du das Ganze wahrgenommen?
Ich habe es sehr naturlastig wahrgenommen. Also mir ist aufgefallen, es gab sehr viele Bäume und Naturszenen. Das
stimmt, das ist mir auch aufgefallen, dass das auch in den anderen Blöcken dann gar nicht stattgefunden hat.
In welchen anderen Blöcken meinst du?
Die wir geschaut haben. Also mir ist auch erst in dem Block bewusst geworden, dass wir noch gar nicht viel Natur gesehen haben.
Ja, aber in Kanada gibt es offensichtlich sehr viele Wälder. Vor allem in British Columbia, wo auch zwei Filme gespielt haben. Ja, ich meine, ich kann ja gleich zu denen kommen. Zwei der Filme waren von einem sehr bekannten kanadischen Filmemacher, von Matthew Rankin, von dem ich auch schon ein paar Filme gesehen habe. Und die Kurzfilme waren so extrem kurz, ohne Dialog, was er gemacht hat. Das erste war einfach nur so ein, weiß gar nicht, so eine Küstenaufnahme von ein paar Naturaufnahmen. Du hast immer so eine traumartige Verzerrung von allen Szenen, die so ineinander übergeglitten sind. Dann ist eine Person da lang gegangen und auf einmal tauchte so ein, weiß gar nicht, war das ein Stacheltier? Und hat sich einfach auf halbem Weg wieder umgedreht. Das war so süß. Aber der Film war einfach sofort zu Ende, weil der ging nicht mal 2 Minuten. Also
ja, ich habe auch am Anfang gar nicht verstanden, dass dann schon der nächste Film angefangen hat, weil manchmal ist ja auch das Intro von einem Film so lange und dann kommt quasi erst der Cut und das Bild. Und ich habe ein bisschen gebraucht zu verstehen, dass es der Film nicht weitergegangen ist. Ich glaube, die Filme hießen auch Parks Canada.
Ich sehe gerade hier im Programm auch, das scheint eine Reihe zu sein. Die nennt sich, mein Französisch, Vous êtes au pays de Lourdes und dann durchnummeriert von 1, also wir haben Nummer 1 und 5, also 1 und 5 gesehen, dann ergibt das Ganze auch viel mehr Sinn, weil die Nummer 5, die zwischendurch dann kam, die hat mir sehr gut gefallen, halt so eine 16mm Traumwelt von so einem Nationalpark, wo der eigentlich damit anfängt, dass jemand, ich sag mal, unter einer Autobahnbrücke steht, in dem Zwischenlicht, was so zwischen die beiden Spuren fällt, steht diese Person direkt neben den ganzen Autos, die da langfahren. Total bedrückende Ort eigentlich, und sie träumt sich quasi da rein, wie sie durch den Nationalpark wandert, und es war alles aufgezogen wie so ein offizielles Guideline-Video, wie man sich im Nationalpark zu verhalten hat, alles noch so fast leicht ironisch lustig, also mir hat es total Spaß gemacht und ja, mich würde auch freuen, wenn sowas offiziell die Nationalpark-Videos wären.
Ja, da standen dann so Sachen, also da stand dann so untertitelt einfach da, man braucht eine Jacke, wenn es regnet. Oder irgend so ganz simple Sachen, die so offensichtlich als Witz gemeint waren. Aber trotzdem waren es krass schöne Aufnahmen von den Parks. Also es hat schon irgendwie auch indirekt trotzdem Werbung gemacht für die Parks.
Ja, und halt auch so permanent so Überlagerung der Szenen. Also dass du so überblendest in die nächste. Also es ist so ein richtig schönen Flow, da irgendwie so durchzugehen. Und ne, man muss natürlich auch den Tieren genug Platz lassen in der Natur. Genau, was war denn ein Film, der dir irgendwie in Erinnerung geblieben ist von den anderen? Da waren ja einige bei.
Also ich fand den Block sehr anders als die anderen Sachen, die wir sonst so geguckt haben, irgendwie auch anders konzipiert. Deswegen, ich finde es total schwer, da jetzt irgendwie einen rauszupicken. Ich fand den hier, ich glaube, der hieß Solarwind. Stimmt. Den fand ich irgendwie, der ist halt rausgestochen, weil es der einzige war, der nichts mit Natur zu tun hatte in diesem ganzen Block. Es war irgendwie eine sehr stille Darstellung von einer Person, die Mitglied offensichtlich von irgendeiner Sekte ist. Einem Mann, der anscheinend damit zu kämpfen hat, Teil davon zu sein oder vielleicht auch irgendwie Angst vor den Schritten hat, die offensichtlich eingeleitet werden. Man kann schon relativ früh davon ausgehen, dass es Richtung, wir bringen uns jetzt um in die nächste Welt irgendwie aufzusteigen, funktioniert, weil alles auch so ganz komisch vorbereitet wird.
Ja, ich meine, es wird ja auch zitiert, die müssen es irgendwie so machen wie Jesus und so.
Genau, und man begleitet ihn, ich glaube, er heißt Michel, wie er mit einer anderen Person aus der Sekte irgendwie Uniformen abholen soll. Und dann werden sie quasi gefragt, ob sie die anprobieren wollen. Und dann sagt die Frau halt, ja, wäre eigentlich schon gut. Und die Szene in der Umkleide fand ich eigentlich mit die intimste. Und schön wäre jetzt irgendwie ein bisschen ein komisches Wort, aber die krasseste Szene.
Ich würde mal sagen, versuchte Intimität, ne? Also die andere Person hat es ja relativ schnell dann abgebrochen, weil das...
Ich rede nicht von so einem Intim, das Intimität zwischen den zwei Personen, sondern Intim von der Kamera mit der Person, weil das war halt so eine, also eine Umkleidekabine ist halt so ein Ort, wie vielleicht auch die Toilette, wo man komplett allein ist und auch unbeobachtet und in den ganzen anderen Szenen waren immer andere Leute und da hat er das noch so relativ gut geschauspielert. Es wurde zwar immer schon so an ihn herangezoomt, dass man irgendwie wusste, irgendwas passiert noch mit Michel, aber man wusste nicht, was in diese Umkleidekabine, also zieht er dann quasi sich diesen schwarzen Trainingsanzug an und fängt halt total an zu zittern, leicht zu hyperventilieren und kämpft mit den Tränen und dann kommt quasi die Frau rein und versucht ihn irgendwie zu umarmen und es endet darin, dass er sich übergeben muss, wo aber also eine sehr starke Angst einfach vermittelt wurde. Und dadurch, dass der ganze Film sonst auch so still war und auch in der Szene eigentlich sehr still war, also man hat, glaube ich, es nicht sehr lange einfach nur ihn so zitternd dastehen sehen. Das meinte ich mit intim.
Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich fand aber auch die Leute einfach super gecastet. Also ich fand irgendwie alle Charaktere da sahen wirklich so aus, als wenn die gut in so eine Sekte passen würden. Diese Blicke der Leute, wie die da dem einen Typen zugehört haben, als er da irgendwas gepredigt hat. Boah, ja. Alter.
Es war schon eine sehr, in unseren Augen, auch wenn wir jetzt nicht Teil einer Sekte sind, authentische Stimmung, die da vermittelt wurde. Also ich fand den ganzen Film von vorne bis hinten, man wusste so schnell, ohne dass was gesagt wurde, was die Handlung ist, worum es geht. Und dann ging es eigentlich einfach nur noch um diese super unangenehme Stimmung, weil es endet quasi auch damit, dass sie dann alle sich schlafen legen in diesen Anzügen und noch was trinken, was offensichtlich dazu führt, dass sie jetzt dann sterben. Und man sieht da halt dann nochmal Michel, wie er so damit struggelt. Und man hofft natürlich die ganze Zeit, dass er das nicht macht. Und dann kommt in der, ich glaube, vorletzten Szene auch nochmal, aber so richtig schön dieser Prediger ins Bild, der ihm super nah ans Gesicht geht und sagt, ich wünsche dir ein gutes Farewell. Und dann sieht man, wie er sich quasi erzwingt, es dann zu trinken. Und das ist einfach, das war super bedrückend, das mit anzugucken, wie eine Person, die das vielleicht gar nicht glaubt und gar nicht mehr will, einfach durch den Gruppendruck dann zu sowas fähig ist. Weil ich denke, es ist nicht so weit weg von der Realität.
Ja, jemand, der auch nicht mehr wollte, war offensichtlich Philipp Manze, wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, weil wir diesen Podcast zu zweit aufnehmen. Der musste sich nämlich verabschieden, weil er ins Beatpool gegangen ist zum Konzert. Aber der Junge hat auch zwischendurch einfach mal geschlafen bei einem Film, muss man dazu sagen. Nämlich bei La Vie Heureuse von Amélie Hardy.
Das heißt zu Deutsch, nee, zu Englisch eigentlich auch Happy Life, habe ich mir aufgeschrieben, weil ich kann ja kein Französisch, ich habe mir immer die englischen Titel aufgeschrieben.
Genau, und das war halt so ein super meditativer Film. Also der fängt erst noch an mit so Trigger Warning, dass man epilepsiemäßig die ersten 2 Minuten wird man total vollgeballert mit zusammengeschnittenen Social Media Nachrichten, schlimmen Sachen und Tutorials und keine Ahnung. Also es ist einfach viel zu viel audiovisuelle Überlastung und dann holt der Film einen komplett ab in so ein wunderschönen blauen Wolkenhimmel und holt einen meditativ runter mit einer beruhigenden Stimme, dass man tief durchatmen soll und so. Bricht dann auf einmal wieder mit einem Bungee-Jumping, die einfach so plötzlich durchs Bild kommen und so. Und ich fand dann aber diesen, hat der Film das irgendwie so sehr angenehm geschafft, einen komplett einzulullen, weil so verschiedene Arten von, ja, Entspannung da irgendwie so präsentiert worden ist. Also was für den einen irgendwie im Freizeitbad irgendwie total entspannend ist, da irgendwie mit den Wellen so langsam mitzuwippen in der Gruppe oder so, sind für die anderen irgendwelche Metal-Konzerte, wo die sich komplett austanzen können und sowas. Und von dieser Art von Mediation gab es da irgendwie einen Haufen Zeug. Das fand ich total angenehm durchgeschnitten. Also ich kann total verstehen, wenn das für Philipp irgendwie so meditativ war, dass er da kurz weggenickt ist.
Ja. Ich muss gestehen, ich fand den gar nicht meditativ. Und also ich hatte eher das Gefühl beim Schauen, es ist eine Parodie auf Meditation. Ich weiß nicht warum, aber diese komischen Bungee-Jumper, die da die ganze Zeit durchs Bild geflogen sind, dann immer wieder diese Schnitte. Und klar, Moshpit ist für viele Leute auch entspannt, aber lag darin so eine Überspitztheit. Auch in dem, was der Mensch da gesagt hat. Ich glaube, es wurden so übelst große Fragen gestellt, wie was ist der Sinn des Lebens, habe ich mir aufgeschrieben, und warum wir so viel Zeit damit verbringen, irgendwie irgendwo reinzupassen, und dann dieses Bild von diesem super engen, vollen Wellenbad, wo ich einfach nur gedacht habe, ja, das ist doch das Gegenteil von Entspannung. Also ich habe den eher als was Komödiantisches wahrgenommen, als wirklich meditativ. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass Philipp da so weggenickt ist. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch gestern in einem Film etwas eingeschlummert. Deswegen fühle ich mich jetzt einfach auch nicht mehr ganz so schlecht, dass es Philipp auch passiert ist.
Ich finde das witzig, weil diese Szene mit dem, wo er so den Sinn des Lebens so langsam anspricht und so und über die Gesichter von, ich sag jetzt mal, irgendwelchen Fans von irgendeinem Sportereignis oder so, die einfach nur so in die Leere starren auf das Ereignis oder sowas, in Slow Motion wieder so langsam die Gesichter lang gegangen werden. Das fand ich mit das Highlight von diesem Filmfest irgendwie. Das ist genau meine Jam von dokumentarischen, künstlerischen Film, irgendwie sowas komplett gegenüberstellen und einen so komplett rausreißen, wo man dann auch nochmal im Leben anders über Dinge nachdenkt, wenn man irgendwo lang geht und Leute so gucken sieht oder so. Ja.
Möchtest du noch über einen anderen reden?
Wir müssen auf jeden Fall noch über den Abschlussfilm reden, weil das war, ja, auf jeden Fall, das war ein analoger 35mm Film. Also allein das muss man hervorheben, dass das Filmfest es immer wieder schafft, analoge Filme auch irgendwie ranzubekommen. Und ich fand das auch ein erstaunlich künstlerisch wertvollen Film, weil ich habe diese Art von Effekt noch nie gesehen. Also an sich ist es total simpel, weil der Filmemacher geht einfach mit einer mobilen 35mm Kamera von seinem Zuhause an den Strand. Aber anscheinend hat er diese Szene, also ich weiß nicht genau, wie der Effekt gemacht worden ist, aber ich würde tippen, er hat die Szene einfach 10-mal gedreht und das dann alles übereinander gelagert.
Nee, das kann nicht sein, weil das Kind, was zum Beispiel durchgerannt ist, ist ja exakt gleich durchgerannt. Also das kann nicht 10-mal da an derselben Stelle durchrennen, oder?
Siehst du, mir kam das nämlich so vor, als wenn es immer leicht anders gelaufen wäre. Das finde ich jetzt interessant. Aber halt, auf jeden Fall, es wurde entweder zeitlich oder Sachen überlagert so. Das hatte auf jeden Fall den Effekt, dass wir quasi so einen Gang durch die Natur, so einen Strandweg, Waldweg, der halt komplett in sich gewabert hat. Also als wenn man auf dem weirdesten Trip wäre.
Das war für mich übrigens ein meditativer Film. Das ging 10 Minuten, es hatte keinen Ton eigentlich wirklich, außer, ich weiß nicht, zwischendurch kamen mal so Geräusche, wo ich mir nicht sicher war, ob die aus dem Thalia kamen oder aus dem Film.
Der Film hatte überhaupt keinen Ton. Also das kam alles, wenn dann, aus dem Foyer oder so, ja.
Also wenn, dann hätte ich verstanden, dass da jemand langsam wegnimmt. Weil das war für mich Meditation. Einfach dahin zu gucken, diesen Weg, der super verschwommen ist. Und ich habe gedacht, es wirkt wie so ein Film, als hätte er eine Kamera, die so super lange eigentlich belichtet und quasi so Bilder einnimmt, die man nicht bewegen darf, so nach dem Motto, die er aber bewegt hat beim Laufen. Und dann wurden die einzelnen Bilder, die dabei entstanden sind, so übereinander gelegt, weil er die Kamera aus Versehen bewegt hat. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, aber so hat mein Kopf das verstanden. Ja, das wäre, weil der auch super statisch war dafür, dass am Anfang angekündigt war, dass es eine ganz, ganz schwere Kamera ist, die man eigentlich nicht statisch halten kann. Und dafür war das Bild wie, als hätte es super viel gewackelt, aber man hätte im Nachhinein so korrigiert, dass ein Punkt immer so gleich ist, auf den man so quasi ran, also auf den man irgendwie die ganzen Bilder so ausgleicht, aber der Rest wackelt irgendwie. Ich kann es nicht gut erklären.
Ja, da müsste man wahrscheinlich den Filmemacher oder die Kuratorin befragen, wie dieser Effekt gemacht worden ist. Aber das meine ich halt, ne? Für so eine Highlights gehst du halt auf das Filmfest, weil das ist so ein Effekt, den habe ich noch nie bei irgendeinem anderen Film gesehen. Und das würde ja auch total Sinn machen, sowas irgendwie in andere Filme einzubauen. Also ich glaube, das hätte total einen krassen Effekt. Ja, also ich, vor allem gerade die Endszene, wo das dann alles ans Meer oder ans Wasser geht und du ja wahrscheinlich ein eigentlich stilles Gewässer hast, was aber durch diese Überlagerung und total schwankend ist und du wirklich das Gefühl hast, du bist irgendwie im tiefsten Meeresrauschen oder so und dann auch langsam die Bilder alle nacheinander wegklappen, die Ebenen so, dass du nur noch eine Ebene über hast. Also es war...
Genau, bei der Szene habe ich das nämlich aber auch nochmal gedacht, dass er quasi die Kamera einfach wie sehr schnell bewegt hat und das so ein Bild ist, was nicht hinterherkommt. Und was immer nur so Zwischenbilder macht, weil man hat immer wieder den Horizont gesehen und dazwischen quasi den Meeresboden. Und das hat sich dann irgendwann so überlagert, wie als hätte jemand eine Kamera, die nur so alle 5 Millisekunden ein Bild für einen Film macht, genommen und die irgendwie bewegt. Und dann wären das die Bilder gewesen, die daraus einen Film machen. Nur war es dafür zu flüssig. Das ist das, was mein Kopf noch nicht verbinden kann, warum es dann trotzdem flüssig war. Aber vielleicht waren es auch einfach sehr viele Aufnahmen, die sehr komprimiert übereinander gelegt wurden und der hat das sehr lange gemacht, aber ja, das fand ich auch spannend.
Ja, na gut, mich ärgert natürlich, ne, wenn man sowas sieht, das ist ein super geiler Effekt, aber man fängt dann gleich an zu rätseln, wie ist das gemacht so, aber so an sich, ich habe mich dann zwischendurch auch immer wieder versucht fallen zu lassen, wie das einfach wirkt, wenn das so alles, die ganze Natur wabert, weil da wirklich einfach kein Stillstand, also normalerweise hast du ja wenigstens einen Fixpunkt oder so, der sich hält oder so, aber da hat einfach alles weggewabert und ich...
Und trotzdem war das jetzt nicht schlimm fürs Auge, also es hat jetzt nicht so krass sich bewegt, dass man irgendwie gedacht hätte, man wird schummrig, also das gar nicht, also irgendwie war es trotzdem, fand ich schon statisch, also der Weg war, naja, es war wie, als wäre es ein Foto, was sich an den Ecken bewegt, in das man so hineinzoomt und aber grundsätzlich ist quasi eine Statik da und ich fand auch die Farben krass, also die haben irgendwie das Ganze auch noch interessanter gemacht.
Ja, dreamy könnte man sagen. Ne?
Ja, also ich würde sagen, sind das alle Filme, die wir besprechen wollen? Wir sind jetzt auch schon eine Weile dabei. Genau, vielleicht können wir das noch abschließen damit, dass es sogar eine Spotify-Playlist von der Kuratorin erstellt wurde, die für den Blog mit Musik aus Quebec entstanden ist.
Ja, also der ganze Blog war auch so ein bisschen ambient angehaucht, so von der musikalischen Untermalung und so. Also das hat sie, fand ich, sehr gut zusammengestellt irgendwie.
Es hat einfach sehr gut zusammengepasst. Deswegen, also wir werden die Spotify-Playlist hoffentlich nochmal finden, damit wir sie euch auch verlinken können, weil das fände ich auch sehr spannend und ich würde sagen, damit beenden wir jetzt den Tag und den Podcast, weil ich glaube, wir werden auch gleich aus den Ibras geschmissen, weil wir sind jetzt auch wirklich die Letzten.
Ja.
Dann tschüss.
Tschüss.
Campus Radio. Im Netz unter www.campusradiodresden.de